Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, trotz allem am Donnerstag, dem 11. September 2025. Heute erscheint die neue Ausgabe unserer Zeitung in gedruckter Form mit einer Darstellung der demokratiegefährdeten Umtriebe einiger unserer Exponenten des Euro-Turbo-Flügels in Bundesbern, die Brüsselbande, keine Woche ohne Überfall auf die Schweizer Demokratie. David Biener zeigt die schreckliche Alltäglichkeit jener EU-Anbinder und Unterwerfungssehnsüchtigen, die darauf versessen zu sein scheinen, die Schweiz der Europäischen Union zu unterstellen. Darunter Politiker wie Bundesrat Ignazio Cassis, Bundesrat Beat Jans, die Mitte-Politikerin Elisabeth Schneider-Schneider und Erik Nussbaumer, der frühere Nationalratspräsident der SP. Die Brüsselbande, keine Woche ohne Überfall auf die Schweizer Demokratie. Dann ein sehr interessantes Interview, das mein Kollege Urs Gehriger mit dem amerikanisch-chinesischen Autor Dan Wang geführt hat. Breakneck heißt dessen Buch, ist ein Bestseller unter einflussreichen amerikanischen Kreisen und eben vor allem deshalb sehr speziell und auch etwas anders als die übliche Rhetorik der Totalkonfrontation dieser Großmächte. Dan Wang argumentiert, diese Auseinandersetzung findet statt zwischen zwei Kulturen. Auf der einen Seite die chinesischen Ingenieure und auf der anderen Seite die amerikanischen Anwälte. Die Anwaltskultur versus die Ingenieurskultur. Und eigentlich würde sich das wechselseitig befruchten und es profitieren eben auch sehr viele von dieser Rivalität, aber im Grunde lese ich das als Plädoyer für die Zusammenarbeit und das ist ja der entscheidende Punkt. Wir sind verdammt dazu, zusammenzuarbeiten. Das ist ja ein Argument, das ich hier in dieser Sendung schon öfters gebracht habe und schön, dass das jetzt in einem neuen, sehr interessanten Buch und hier das, glaube ich, erste Interview mit dem Autor weit und breit, dass das in so einem Buch aufgefangen wird. Da fliegen auch mal die Kugeln. Musikmanagerin Eva Ries über ihre wilde Arbeit mit den Hip-Hop-Pionieren des Wu-Tang Clan. Benjamin Bögli im Gespräch mit dieser Musik-Impresario-Frau, die eben mit einer legendären Band der 90er Jahre, ich habe als ehemaliger Musikkritiker auch noch mit Wu-Tang Clan zu tun gehabt, die hier freimütig Auskunft gibt. Der Westen ist überheblich. Uli Maurer über seine Peking-Reise. Das ist das ausführlichste Interview, das unser früherer Bundespräsident zu seinem China-Trip gegeben hat. Er war ja dort unter den schweren Jungs der internationalen Politik. Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un, wie sie alle heißen, Lukaschenko, hat seine Beobachtungen gemacht und das auf die Essenz sozusagen gebracht der Überheblichkeit des Westens. Wir haben ja eine skurrile Debatte gehabt über den Besuch des Schweizer Politikers und früheren Bundesrats in Peking als Anlass der 80-Jahr-Feierlichkeiten zur Beendigung des Zweiten Weltkriegs. Und ebenfalls spektakulär, ich wollte der neue Führer sein. Daniel Rieser trifft den Ex-Neonazi Erik Arens, der Einblicke gibt ins rechtsextreme Denken, aber heute dafür plädiert, die AfD in Deutschland zu verbieten. Ein ausführliches Gespräch durch Daniel Rieser in der neuen Ausgabe neben vielen, vielen anderen Themen. Jetzt der Blick in die Nachrichten. Was sind die entscheidenden Themen? Gestern Abend ganz massiv zu reden gegeben hat die Ermordung des konservativen amerikanischen Publizisten, Podcasters und Politaktivisten Charlie Kirk an einer Universität in Utah, während er sich mit Studenten gestritten hat. Das ist ein Format, das dieser in den USA, vor allem in republikanischen Kreisen, in der MAGA-Bewegung sehr populären ja, öffentlichkeitswirksamen Polit-Inspirators, wie man ihn immer nennen will. Er ist während seiner Ausführungen, während des Dialogs erschossen worden, in den Hals. Eine fürchterliche Schreckenstat. Charlie Kirk hinterlässt zwei Kinder. Eine Frau, er war erst 31 Jahre alt und ein sehr eloquenter Vertreter der konservativen, christlich-konservativen Weltsicht, selber als Evangelikaler auch mit theologischen Fragen befasst. Und die teuflische Ironie des ganzen Vorfalls zeigte sich auch darin, dass er just in dem Moment, als man sich unterhalten hat über Schusswaffengebrauch und Ermordungen an auf Schulhausarealen, genau zu dem Zeitpunkt ist er selber von einer Kugel getroffen worden. USA-Präsident Donald Trump hat eine Rede gehalten. Aufgrund dieser Schreckenstat hat Charlie Kirk gewürdigt als herausragenden Patrioten und inspirierende Stimme, vor allem für die Jungen. Charlie Kirk hat massiv auch Geld gesammelt für den amerikanischen Präsidenten, hat Fundraisers und so weiter organisiert und vor allem durch seine Veranstaltungen hat er sehr viele Junge auch ins politische Leben eingeführt und sie für die Sache des amerikanischen Präsidenten und für seine politische Gruppierung interessiert und auch begeistert. Und Trump hat gesagt, dass die radikale linke Rhetorik direkt verantwortlich sei für diese Schreckenstat, die Entmenschlichung des politischen Gegners zum Nazi und zum Massenmörder. Und diese Worte, diese Rhetorik hätte direkt dazu beigetragen, dass diese Schüsse gefallen sind. Auf der linken Seite kursieren jetzt Filme im Netz, die Reaktionen von der linken Seite, auch von jungen Amerikanern deutlich machen, natürlich ausgewählt, entsprechend in der linken Szene. Ich weiß nicht, ob das authentische Filmaufnahmen sind. Man muss ja heute immer aufpassen, dass das nicht künstlich generiert ist, KI, aber es sieht relativ authentisch und echt aus. Und das sind schon zum Teil sehr happige Aussagen von jungen Amerikanern, die sagen, ja, das hat ihm recht geschehen, das ist einfach die Quittung für seine hateful positions, für seine hassenswerten Positionen. Das zeigt die, als Facette diese gewaltige politische Polarisierung in den Vereinigten Staaten. Und ich habe mich noch im Familienkreis etwas auch mit meiner Frau darüber unterhalten gestern Abend. Und es ist ja schon bemerkenswert, dass diese Untaten in den Vereinigten Staaten öfters zu geschehen scheinen als in Europa. Also der Griff zur Waffe ist in den USA etwas schneller und etwas unmittelbarer offensichtlich als bei uns. Wäre interessant, darüber nachzudenken, aber sicherlich ein Symptom eben für die letztlich ja Verrohung und Brutalisierung der öffentlichen Auseinandersetzung und die Frage, ja, wer ist eigentlich gewalttätiger? Ist das die Linken? Ist das die Linke oder sind das die Rechten? Da gibt's ja dann unterschiedliche Auffassungen. Die Linke natürlich mit ihrem Moralismus, mit dieser Rhetorik des moralischen Kreuzzugs, könnte man meinen, ist eher geneigt, Gewalt anzuwenden, wenn einem die Argumente ausgehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch sehr viele Beispiele von rechter Gewalt und es sind ja auch schon linke Politiker erschossen und angeschossen worden. Ich halte da mich zurück mit eindeutigen Thesen. Noch ist diese Mordtat auch nicht abgeklärt. Wir wissen nichts, zumindest zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Sendung, der Aufzeichnung, wissen wir nichts über die Täterschaft, also wollen wir da auch nicht voraus galoppieren. Dann eine zweite düstere Front braut sich zusammen im Ukraine-Krieg. Da sind russische Kampfdrohnen, offenbar russische Kampfdrohnen, über Polen abgeschossen worden. Ich sage offenbar, weil man auch da nie weiß, was wirklich stimmt, was falsch ist, was Fake News sind. Im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer, aber die Polen behaupten, es seien da russische Kampfdrohnen gesichtet und eben eben auch abgeschossen worden. Die Russen dementieren das. Und dieser Übergriff, wenn es denn einer war, vielleicht auch ein Unfall oder aber eine bewusste Provokation, wir wissen es einfach nicht, diese Grenzüberschreitung oder mutmaßliche Grenzüberschreitung hat jetzt natürlich in der NATO auch zu einer schrillen Alarmrhetorik geführt mit zum Teil beunruhigenden Aussagen. Etwa, dass der polnische Ministerpräsident Tusk festgehalten hat, ja, Russland habe der ganzen Welt den Krieg erklärt. Das ist natürlich auch eine Art zu sprechen, die nichts Gutes erhoffen lässt, die sozusagen die Eskalation dieses Krieges rhetorisch beschwört oder vielleicht auch rhetorisch vorwegnimmt. Und das bestätigt das, was wir in dieser Sendung auch schon öfters festgehalten haben. Der Ukraine-Krieg ist nach wie vor etwas Brandgefährliches und das könnte eben übergreifen auf andere Länder, zum Beispiel auf Polen. Und dann haben wir die Situation, dass ein Nachbarland der Schweiz, nämlich Deutschland, direkt an ein Kriegsgebiet grenzen würde mit all den entsprechenden Konsequenzen. Die Schweiz ist ja auch Kriegspartei gegen Russland durch Teilnahme am Wirtschaftskrieg. Und deshalb zeigt sich auch vor diesem Hintergrund die Dringlichkeit, schleunigst zur umfassenden Neutralität zurückzukehren. Ist ja interessant, ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch mit dem NZZ-Journalisten Georg Hässler, der auch diese Kriegsertüchtigungsrhetorik pflegt und dieses manichäisch-dämonologische Weltbild gegen Russland, verbunden natürlich auch mit der NATO-Annäherung für die Schweiz, also statt Neutralität NATO, NATO oder Neutralität, da ist er für die NATO, ich bin für die Neutralität. Und er hat mir gesagt, ja, die Neutralität müsse heute eben neu definiert werden, denn wenn ein Krieg weiter entfernt sei von der Schweiz, nicht mehr an der unmittelbaren Landesgrenze stattfinde, dann müsse die Schweiz eben nicht mehr im klassischen Sinne neutral sein. Also im Zweiten Weltkrieg sei es noch vernünftig gewesen, neutral zu sein, heute aber nicht mehr, weil der Krieg im Osten Europas tobt. Nun, ich wäre gespannt zu hören, was beispielsweise dieser Journalist dazu sagt, wenn der Krieg tatsächlich näher an die Landesgrenzen rückt. Da müsste die Schweiz wohl nach diesem Verständnis opportunistisch dann doch noch ganz schnell die weiße Fahne hissen. Nein, nein, wir haben es nicht so gemeint. Wir waren eigentlich von Anfang an neutral. Also das ist ja ein völlig windelweiches Neutralitätsverständnis, das man ernsthafterweise und mit einer gewissen intellektuellen Redlichkeit und auch Konsistenz nicht unterschreiben kann. Aber das sind eben die großen Missverständnisse und die großen Narrative, an denen man sich immer wieder abarbeiten muss. Auch da natürlich die ganze Dämonisierung, wie das Trump mit Blick auf die linke Rhetorik gesagt hat, die ganze Dämonisierungsrhetorik hier auch gegenüber Russland führt natürlich auch dazu, dass unter anderem geschossen werden könnte und dieser Krieg dann eben zum wirklich ganz großen Flächenbrand ausufern könnte. Das ist sicherlich ein ganz entscheidendes Risiko. Proteste in Frankreich kleiner als befürchtet, Volkssport, Volksaufstand in Frankreich. Ja, die Franzosen definieren ihre Identität zu einem gewissen Teil sicher auch dadurch, dass sie sich eben gegen die Bastille auflehnen, dass sie auf die Barrikaden steigen. Im Moment wird es brenzlig für den französischen Präsidenten. Ja, die Situation ist polarisiert und instabil. Auch deshalb, weil in Frankreich klar die Brandmauer herrscht, weil man eben die stärkste Partei nominell, das Rassemblement National, ausgrenzt nach Kräften und der Rest ist in sich zerstritten, ist in sich uneins. Deshalb bringen die keine vernünftige Regierung auf die Beine. Die gleiche Situation haben sie in Deutschland, haben sie bald vielleicht auch in Großbritannien. Das ist der Zustand des europäischen Westens, dass eben hier eine politische, auf ganz dünnem Eis sich bewegende Elite anmaßt und natürlich auch durch Ablenkungsmanöver eben in diese Kriegsschauplätze hineinflüchtet, um auch von der heimischen Misere abzulenken. Der Nationalrat will mehr Härte bei schwersten Verbrechen. Mörderinnen und Mörder könnten mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe schon nach 15 Jahren entlassen werden heute. Das soll sich ändern. Also der Ton im Nationalrat bei den Verbrechens oder bei der Bekämpfung schwerer Verbrechen könnte sich ändern. Heute die entsprechende Debatte. Nein zur AHV-Schuldenbremse via Rentenalter. Der Nationalrat will die 13. Monatsrente mit einer vorübergehenden Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,7% finanzieren. Ja, die vorübergehende Mehrwertsteuererhöhung, da lachen die Hühner. Ich meine, es gibt keine vorübergehenden Steuererhöhungen. Jede Steuererhöhung ist permanent, ist ewig. Wir haben Kriegssteuern aus dem Ersten Weltkrieg, die provisorisch eingeführt wurden. Der Staat gibt das Geld nicht ab. Und diese AHV-Rente, die kommt ja daher, dass die Schweizer zugestimmt haben. Das ist also eine Volksentscheidung, die dem zugrunde liegt. Warum ist diese Volksentscheidung zustande gekommen? Ja, ganz einfach deshalb, weil sich die Schweizer gesagt haben, für die ganze Welt verpulvern da in Bern Geld, die knallen die Millionen einfach nur so zum Fenster raus, aber für den Schweizer hat es kein Geld mehr, für die Bergbauern hat es kein Geld mehr, für mich als Rentner hat es auch kein Geld mehr. Also die Entsolidarisierung mit der eigenen Bevölkerung und die Übersolidarisierung oder Pseudosolidarisierung mit der ganzen Welt und all den Schlaumeiern, die an unseren Sozialstaat herankommen wollen, das hat das letztlich ausgelöst. Und jetzt haben wir den Salat mit der Finanzierung und die Linken nützen das aus, eine Mitte-Links-Allianz unter Einbezug der Grünliberalen, also die können das Wort liberal auch aus ihrem Parteinamen streichen, die sind für diese Steuererhöhung, die auch natürlich die Rentner und alle treffen, um eben hier diese Rente, diese 13. Monatsrente zu finanzieren. Dies, meine Damen und Herren, in aller Knappheit und Verdichtung das Wesentliche des Tages. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, melde mich gleich zurück mit der internationalen Sendung und wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag heute Donnerstag. Bis gleich.